Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Mir wurde gesagt, ich soll laut sprechen, weil das Mikro nicht so ganz gut funktioniert. Klappt es? Hören Sie mich? Also es ist ganz schön, mit Ihnen die zwei Tage zu diskutieren. Und ich glaube, ich kann in meinem Beitrag vielleicht ein bisschen was aufgreifen, was wir bisher auch schon angesprochen haben, und ein bisschen weiterführen und Ihnen vielleicht auch Futter geben für die Diskussion danach. Professor Dreyer hat uns ja dankenswerterweise die Geschichte der Veränderung im Grundgesetz dargestellt. Und auch wenn Herr Thierse darunter leidet, dass wir heute so viele Juristen am Tisch sind, ich kann Ihnen sagen, in meiner Fraktion sind wir in der Minderheit, und dieser, das, was die Juristen sehr klar ist, dass das Grundgesetz aus wenigen Wörtern besteht und dass deswegen jedes Wort, was ich beifüge, umso mehr Wirkung haben kann, auch unerwünschte Wirkungen, auch Nebenwirkungen, die ich nicht bedacht habe. Das ist den Kollegen manchmal nicht ganz einfach beizubringen. Es gibt noch ein zweites Gesetz, was so viele Wünsche auf sich vereinigt, das zu ändern. Das ist Paragraph 52 Abgabenordnung. Was sind gemeinnützige Zwecke? Und so ähnlich ist es beim Grundgesetz manchmal auch. Jetzt könnte ich natürlich sagen, so Schluss jetzt, Veränderungen lassen wir bleiben. Das Grundgesetz hat 70 Jahre doch ganz gut funktioniert, wir lassen es dabei, so sehe ich es aber auch nicht. Also erstens wäre die Debatte dann jetzt schnell vorbei, das ist ja langweilig, aber ich sehe es auch nicht so. Ich glaube, es gibt Grundgesetzänderungen, die sehr gelungen waren. Also ich glaube zum Beispiel, dass wir diesen Weg in die europäische Integration im Grundgesetz gut nachvollzogen haben. Und ich glaube, dass es Veränderungen in der Wirklichkeit gibt, die sich in der Verfassung auch spiegeln können. Deswegen nenne ich Ihnen jetzt zwei einzelne Änderungen, über die wir auch schon diskutiert haben vorher. Und ein drittes Thema will ich Ihnen vorstellen, wo ich Ihnen keinen konkreten Text vorschlage, aber wo ich glaube, darüber müssen wir mal diskutieren, wie wir das zukünftig machen wollen und vielleicht auch streiten. Herr Krings hat gerade gesagt, die Verfassung soll einen Konsens festhalten. Das finde ich gut. Wir hatten nach dem Vortrag von Frau Professor Saksowski hier die Frage im Raum, ob die Gleichstellung der Verbindung homosexueller Paare zur Ehe in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht eine stumme Verfassungsänderung war. Das war Thema bei diesem Punkt. Und tatsächlich ist es ja so, dass das Bundesverfassungsgericht auf die Einführung der eingetragenen Partnerschaft durch den Gesetzgeber, also der ist da zuerst losmarschiert, sozusagen nachgezogen hat und darauf das Gleichbehandlungsgebot angewendet hat in Artikel 3 in Artikel 3 Grundgesetz und die Ungleichbehandlung mit der eingetragenen Partnerschaft mit der heterosexuellen Ehe in vielen Bereichen für verfassungswidrig erklärt hat und auch gesagt hat, es ist auch nicht durch Artikel 6 durch den besonderen Status der Ehe gerechtfertigt. Jetzt debattieren wir, auch FDP debattiert darüber, was machen wir damit, was bedeutet es eigentlich? Aus Sicht der Befürworter einer Gleichstellung homosexueller Partnerschaften mit der Ehe könnte man ja sagen, ist doch eigentlich alles gut. Das Bundesverfassungsgericht ist ja diesen Schritt schon gegangen, warum sollen wir denn da noch was ändern? Das hat doch funktioniert. Auf der anderen Seite kann man sagen, was die Haltung zur Homosexualität angeht, ohne dass ich das jetzt hier vertieft diskutieren will, hat sich, da bin ich recht sicher, die gesellschaftliche Einstellung seit 1949 definitiv geändert. Der Text des Grundgesetzes hat sich aber nicht geändert. Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz lautet, ich mache es verkürzt, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Und es fehlt wegen seiner sexuellen Identität. Und das ist ja ein realer Konflikt in den letzten Jahren gewesen. Wir haben ja auch hier das Thema gehabt, dass der Paragraph 175 noch nicht so lange abgeschafft ist. Also es wurde auch nicht unbedingt vergessen 1949, da bin ich recht sicher, sondern es war schlicht noch nicht der gesellschaftliche Konsens, den Günter Krings gerade angesprochen hat. Und gerade wenn man, wie einer der Teilnehmer hier vorhin sagt, also solche Veränderungen dürfen doch eigentlich nicht stumm passieren, wenn man der Meinung ist, dann kann man auch sagen, es spricht viel dafür, diesen gesellschaftlichen Konsens auch in die Verfassung zu tragen und auf Dauer zu stellen, denn wir wissen, dass der parlamentarische Konsens und der gesellschaftliche Konsens nicht garantiert sind, dass sie ewig übereinstimmen. Zweiter Punkt, den haben wir auch schon andiskutiert. Die Einfügung nicht des Klimaschutzes als Staatsziel, davon halte ich wenig. Es gibt da in Bayern ein Volksbegehren, erzählen Sie es nicht weiter, aber das halte ich für Verfassungslyrik, auch wenn es die Grünen unterstützen. Aber was ich für richtig halte zu diskutieren, ist, ob wir die internationalen Klimaschutzziele, zu denen wir uns verpflichten, ob wir die zum verbindlichen Maßstab in der Verfassung machen. Ich will Ihnen dafür kurz eine Begründung geben. Also sowohl beim Vortrag von Professor Papier als auch von Professor Dreyer kam das Thema generationenübergreifende Wirkungen von Politik ja auf. Und auch diese Herausforderung, wie sichern wir nachhaltige Politik durch Parlamente, die eben alle 4 Jahre neu gewählt werden. Wenn ich die beiden richtig verstanden habe, dann haben sie beide anerkannt, dass es bei solchen Fragen, Herr Professor Dreyer hatte das Beispiel des Atommülls, also ich entscheide mich für die Nutzung der Atomenergie und es entsteht dabei Atommüll, den aber Generationen verkraften müssen, verarbeiten müssen, mit dem leben müssen, die diese Entscheidung gar nicht treffen konnten, dass wir Punkte haben, wo die demokratische Legitimation gesetzgeberischer Entscheidungen an einem gewissen Mangel leidet. Und das ist dann der Fall, wenn es zahlreiche Betroffene gibt oder sogar die Hauptbetroffenen, die nicht die Möglichkeit haben, auf solche Entscheidungen Einfluss zu nehmen, weil sie noch gar nicht wählen dürfen. Sie kennen das aus den Fridays for Future Demonstrationen. Das ist das Argument, warum die jungen Leute auf die Straße gehen. Sie sagen, wir dürfen überhaupt nicht wählen, aber ihr entscheidet über uns. Weil sie vielleicht noch gar nicht geboren sind oder weil sie betroffen sind, aber keine deutschen Staatsbürger sind. Also auch das ist beim Klimawandel der Fall. Die Folgen dessen, was wir hier verbrennen, betreffen nicht nur deutsche Staatsbürger. Also dieses Thema wird jetzt wieder im Zusammenhang mit dem Klimaschutz artikuliert. Es ist aber gar nicht neu. Es wurde schon in den 80er Jahren diskutiert im Zusammenhang mit dem Streit um die Nutzung der Atomenergie. Und Artikel 20a, eine Grundgesetzänderung aus 1994, hat versucht, das aufzugreifen. Dort steht ja schon, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen. Professor Papier und Professor Dreyer haben darauf rekurriert und waren zu Recht skeptisch. Dieses Staatsziel ist faktisch kaum justiziabel. Es hat homöopathische Auswirkungen in manchen Teilbereichen, aber ich nenne Ihnen ein Beispiel. Eigentlich sollen solche Staatsziele dazu dienen, auch das einfache Gesetz im Lichte dieser Staatsziele auszulegen, wenn es denn was auszulegen gibt. In unserem Baurecht ist aber der Denkmalschutz immer noch stärker als der Klimaschutz. Sie dürfen eine denkmalgeschützte Kirche abreißen, wenn Sie sie weghaben müssen, um da Braunkohletagebau zu betreiben, aber Sie dürfen keine Solaranlage draufbauen, weil das im Konflikt mit dem Denkmalschutz steht. Man kann auf der einen Seite sagen, das ist nicht die Aufgabe der Verfassung, Abwägung zwischen konkurrierenden Rechtsgütern muss der Gesetzgeber treffen. Auf der anderen Seite habe ich Sie auf dieses demokratische Loch hingewiesen, auf diesen Mangel, den wir da haben, dass eben der Gesetzgeber Menschen vertritt, die jetzt leben, aber nicht zukünftige Menschen oder Menschen anderswo. Und ich will Ihnen ein Beispiel nennen, wo wir uns getraut haben, in die Verfassung einen verbindlichen Maßstab für Bund und Länder hineinzuschreiben, einen sehr konkreten Maßstab. Das ist die Schuldenbremse in Artikel 109 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz. Die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Da haben wir gesagt, ja, also wie wir das machen, ob wir auf Investitionen verzichten oder die Steuern erhöhen, das bleibt ja nach wie vor Aufgabe des Gesetzgebers. Aber an diesem Ziel kommt er nicht vorbei. Ich glaube, dass wir das bei den Klimaschutzzielen auch so machen müssen. Wie ihr das macht, ob ihr in den Verkehr eingreift oder in Energieversorgung, das bleibt Aufgabe des Gesetzgebers, aber wir binden die öffentliche Gewalt an diese Ziele. Letzter Punkt, der Föderalismus und ich will es ergänzen, die gleichwertigen Lebensverhältnisse. Das ist was, wo wir, glaube ich, eine Diskussion brauchen. Viele dieser Grundgesetzänderungen, über die alle unglücklich sind, besonders Professor Dreyer, haben mit dem Föderalismus zu tun. Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz sagt, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Und ich glaube, jedem von Ihnen fällt es leichter und er tut es auch mit mehr Leidenschaft, über Demokratie oder das Sozialstaatsprinzip zu diskutieren, als über das Bundesstaatsprinzip. Was nicht daran liegt, dass wir uns beim Bundesstaat einig sind, sondern ich glaube, es liegt daran, dass wir gar keinen Konsens mehr darüber haben, was der Bundesstaat eigentlich soll und was er will. Ich glaube, dass die detailversessenen ständigen Veränderungen, vor allem der Finanzverfassung, die Föderalismusreformen, jetzt der Digitalpakt, verkürzt ausgedrückt, oder die drohende Grundgesetzänderung wegen der Grundsteuerreform, alle Ausdruck dieser Ratlosigkeit sind. Was ist eigentlich der Bundesstaat? Der ist ja 1949 auch nicht zufällig da reingekommen, sondern es war eine bewusste Entscheidung, es war eine bewusste Reaktion auf die Gleichschaltung der Länder durch die Nationalsozialisten. Also der Bundesstaat wurde verknüpft mit einer Sicherung gegen Machtmissbrauch. Aber auf der anderen Seite werden selbst die gesetzgeberischen Kernkompetenzen der Länder, das ist der Bildungsföderalismus und der Sicherheitsföderalismus, stehen in der öffentlichen Debatte extrem unter Druck. Das ist alles lästig und mühsam und so unterschiedlich und irgendwie Abstimmung so schwierig. Und da haben wir ein Problem. Und das schiebe ich kurz ein, weil Sie haben ja gerade gehört, dass ich auch eine kommunale Vergangenheit habe und eigentlich auch immer noch kommunal ticke. Bei der kommunalen Selbstverwaltung ist das ähnlich. Ich bin gleich zu Ende. Parallel haben wir momentan wir sehen ein Problem neu in Deutschland, was ich für ein relevantes Problem halte und auch für relevanter als das Thema soziale Spaltung. Das ist nämlich die räumliche Spaltung in diesem Land. Also das Auseinanderfallen von Peripherie und Ballungsräumen, nenne ich es mal. Und auch das diskutieren wir unter dem Stichwort gleichwertige Lebensverhältnisse, auch ein Begriff, den das Grundgesetz kennt, auch wenn er ihn normativ nicht ausfüllt. Und da ist ja ein Spannungsfeld. Ja? Also ich glaube nicht, dass die Tatsache, dass wir räumlich so auseinanderfallen in der Bundesrepublik, dass der Föderalismus daran schuld ist. Ich meine, Analyse geht in eine andere Richtung, dass die Privatisierung der Daseinsvorsorge, solche Themen da mehr ausgelöst haben. Aber natürlich ist die Antwort auf dieses Auseinanderfallen oft, wir reduzieren den Föderalismus. Das heißt, es kann doch nicht sein, jedes Kind muss doch bundesweit dieselben Bildungschancen haben. Dann muss ich doch als Bund das sicherstellen. Oder es kann doch nicht sein, also was ich für falsch halte, dass die eine Gemeinde die Kita kostenlos macht und die andere nicht. Und deswegen muss es bundesweit einheitlich sein. Also was soll der Bundesstaat sein? Wo nehmen wir Ineffizienzen, die übrigens immer mit Machtverteilung einhergehen, wo nehmen wir sie hin? Wo sagen wir vielleicht sogar die Unterschiedlichkeit, das ist ein Wettbewerb, den wir wollen, ein Wettbewerb um Ideen, um Systeme? Oder wo sagen wir, da läuft es so auseinander, dass das schädlich ist für uns? Dass wir eigentlich eine Vereinheitlichung, einen einheitlichen Standard, vielleicht einen Grundstandard haben wollen? So, ich komme zum Schluss. Alles drei würde ich tatsächlich gerne rausholen aus Bundesrat und Bundestag und mit Ihnen allen diskutieren. Gerade die letzte Frage ist ein gutes Beispiel dafür. Also erstens ist es so, zum Beispiel Anerkennung, dass wir auch nach der sexuellen Identität nicht diskriminieren wollen. Wenn das die Mehrheit der Bevölkerung genauso sieht wie ich, habe ich davon mehr, als wenn wir das nur im Bundestag machen. Ja? Aber beim Föderalismus ist es das Beispiel, wenn wir diese Debatte so führen, dass jeder von Ihnen mitdiskutieren kann, das ist der beste Schutz davor, dass wir uns wieder in so Rechenschiebereien verzetteln, ja, die den Text hässlich machen und auch nicht anschlussfähig sind an eine öffentliche Debatte. Dann, glaube ich, kommt ein Text raus, der wieder so ist, wie das Grundgesetz mal war. Und deswegen wären das so für mich drei Beispiele, wo ich glaube, da würde es sich lohnen, nochmal in eine neue verfassungspolitische Debatte einzusteigen. Vielen Dank.